Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 69 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstagvormittag, der 9. Oktober. Ja, und der Nahe Osten steht kurz vorm Frieden und der Koalitionsausschuss hat Frieden verkündet. Und auch wir wollen friedlich sein. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Und bei mir ist
Maximilian Amos. Ich bin Jurist und Redakteur aus der Beck Aktuell Redaktion. Hallo.
Das sind unsere Themen. Russische Drohnen über Deutschland. Abknallen ja gern, aber wer soll das machen? Wir sprechen darüber mit dem grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz. Deutschland verhindert die Chat-Kontrolle, aber die Deutschen hadern mit dem Datenschutz. Über diesen Widerspruch sprechen wir mit Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz. Maximilian fasst uns zusammen, in welchem Bundesstaat der Friedensnobelpreisanwärter Donald Trump gerade die Nationalgarde schickt. Und dann sprechen wir über zwei Verbraucherrechtsstreitigkeiten vor dem BGH. Da geht es um Preise und womit man sie bezahlt.
Das hat uns bewegt.
Nach mehreren Sichtungen von Drohnen über Deutschland in Bayern und Schleswig-Holstein debattiert Deutschland, was damit nun zu tun ist. Und vor allem herrscht Zuständigkeitswirrwarr. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will die eigene Polizei zum Abschuss ermächtigen. Abschießen statt abwarten, sagte er in bewährter Söder-Manier. Und sein Kabinett hat schon einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Bayern will auch ein eigenes Drohnenabwehrzentrum, also Landespolizeien sollen das Problem lösen. Der Staatsrechtler Matthias Herdegen, auch bekannt aus unserem Podcast, sagt im Spiegel-Interview, die Bundeswehr müsse ran und dazu brauche es auch keine neuen Regeln. Zitat, es ist eine völlig falsche Vorstellung, die Bundeswehr sei auf deutschem Territorium bei der Abwehr von militärischen Bedrohungen unserer äußeren Sicherheit nicht selbst zuständig, sagt er, sondern allenfalls im Zuge der Amtshilfe für die Polizei. Herdegen spricht von einem elastischen Begriff der Verteidigung, das Luftsicherheitsgesetz sei nicht abschließend. Er sagt also, die Bundeswehr soll das Problem regeln. Naja, und dann ist da ja noch die Bundesregierung, die überarbeitet gerade das Bundespolizeigesetz und Luftsicherheitsgesetz. Beides ist gestern im Kabinett gewesen. Und die Bundeswehr soll nun im Zuge der Amtshilfe für die Polizei Drohnen abschießen, die zu hoch fliegen für polizeiliche Maßnahmen. Was sagen dazu eigentlich die Grünen, habe ich mich gefragt und den stellvertretenden Fraktionschef im Bund angerufen, Konstantin von Notz. Eines will ich dem Gespräch vorwegnehmen, damit man es versteht. Wir haben auch darüber gesprochen, ob denn die Voraussetzungen für den Spannungsfall nach Artikel 80a Grundgesetz vorliegen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagte nämlich kürzlich, der müsse nun ausgerufen werden. Das hätte ziemliche Folgen, denn dann wäre die Wehrpflicht sofort wieder da. Dazu hängen wir euch ein Kurzgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags in die Shownotes. Und auch das Abschießen der Drohnen würde damit deutlich vereinfacht. Es gibt aber ein Problem. Dafür braucht man nämlich nicht nur die Grünen, sondern eine Zweidrittelmehrheit. Herr von Notz, der Russe steht nicht an der Grenze, sondern er schwebt über unseren Köpfen mit angeblich 8 Meter großen Drohnen. Ich werde selbst bei kleinen Touri-Drohnen nervös. Diese Vorkommnisse in Schleswig-Holstein und Bayern dürften der Bevölkerung ordentlich Angst machen. Doch Deutschland streitet um Zuständigkeiten. Niemand hat derzeit eine Antwort darauf, wer die Dinger vom Himmel holen darf. Putin lacht über unsere Angst und über unseren Bürokratismus. Macht Ihnen das Sorgen?
Also die Vielstimmigkeit der Bundesregierung in dem Bereich macht mir Sorgen. Vor allen Dingen, weil das Problem eines ist, das wir seit Jahren kennen. Unsere Verfassung hat aber sehr klare Antworten.
Und die da wären?
Die Gesetzgebungskompetenz, die ergibt sich aus der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz für den Luftverkehr nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 6 des Grundgesetzes. Da hat das Bundesverfassungsgericht sogar im Plenum, also der erste und der zweite Senat, 2012 in einem Beschluss klargestellt, dass sich aus dieser Norm eine sogenannte Annexkompetenz ergibt, bei der eben für die Abwehr von Gefahren für den Luftverkehr ganz klar eine Befugnis des Bundes resultiert, das zu regeln und das auch so zu regeln, dass der Bund ganz klar zuständig ist.
Es gibt jetzt ja mehrere Gesetzesvorhaben. Das Bundespolizeigesetz soll reformiert werden und das Luftsicherheitsgesetz. Das ist ja das, wo Sie auch gerade drauf anspielten, glaube ich. Für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, das ist ein Gesetz, das 2005 unter dem Eindruck von 9/11, also den Terroranschlägen in New York und so weiter, erlassen wurde. Und dann gab es auch noch so einen verirrten Flieger in Bankenviertel in Frankfurt, glaube ich, der hat das Ganze damals auch noch beschleunigt. Und das erlaubt aber nicht den Abschuss von Passagierflugzeugen, aber immerhin Abdrängen und ich glaube Warnschüsse und so weiter. Und das soll jetzt reformiert werden. Was schlagen Sie denn da jetzt vor? Das heißt, das Luftsicherheitsgesetz soll nun regeln, dass abschießen darf und wer darf dann abschießen?
Das hat genau in diesem Zusammenhang eben das Plenum des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Gesetzgebungskompetenz, und zwar die ausschließliche, wenn der Bundesgesetzgeber das will, beim Bund liegt. Und es gibt auch eine Behörde, die für solche Fälle geradezu prädestiniert ist, diese Aufgaben zu übernehmen. Nämlich die Bundespolizei, die ja aus dem Bundesgrenzschutz als heutige Behörde erwachsen ist. Und die kann zuständig sein. Und der Vollzug dann, ja, auch der ist ganz klar nach 87d unseres Grundgesetzes im Bereich der Bundesverwaltung anzusiedeln. Also das heißt, die Abwehr solcher Drohnen kann ganz klar auf Bundesebene und dann eben auch von einer Bundesbehörde im Lead geregelt werden.
Jetzt gibt es ja eine Debatte über den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Hatten wir schon lange nicht, aber es ist auch nicht das erste Mal. Daniel Günther und Markus Söder lassen sich damit zitieren, dass man darüber nachdenken müsste, das zu erleichtern. Was spricht denn jetzt eigentlich dagegen, einfach zu sagen, Drohnen schießt jetzt die Bundeswehr ab? Denn die beschafft ja zumindest offenbar das notwendige Gerät dafür.
Also vor den tatsächlichen Problemen, die wir gleich besprechen können, stehen da rechtliche Probleme. Denn die Bundeswehr kann das natürlich über eigenem Gelände tun, aber es liegt eben Drohnenangriffen inne, dass eben nur ein sehr kleiner und eingeschränkter Raum einfach ist, dieses Bundeswehrgelände. Und einen Abschuss da zu organisieren, sozusagen rechtlich, ist ausgesprochen voraussetzungsvoll, weil man dafür den Spannungs- oder Verteidigungsfall braucht. Das heißt, man kann diese Lagen nur mit 2/3 Mehrheit im Deutschen Bundestag beschließen. Und mit 2/3 Mehrheiten hat die augenblickliche Bundesregierung ja, wie wir erfahren haben und gesehen haben, große Probleme. Und auch eine Änderung des Grundgesetzes, das da eben einen klaren Rahmen bisher setzt, auch dafür braucht man eine 2/3 Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und insofern ist diese Fixierung auf die Bundeswehr schon rechtlich schwierig und problematisch und hilft uns erstmal in der aktuellen Bedrohungslage nicht weiter. Und rein tatsächlich ist eben die Vorstellung, dass man mit Gepard-Panzern oder mit Flugabwehrraketen auf solche Drohnen schießt, in der praktischen Umsetzung auch einfach sehr, sehr schwierig.
Inwiefern ist das schwierig? Weil ich meine, wir sprechen ja tatsächlich nicht nur von so kleinen DJI-Drohnen, die man beim Mediamarkt sich besorgen kann, sondern von größeren Dingern. Und das sind dann ja schon, also das sind ja militärische Aktionen. Das ist ja etwas, was das Grundgesetz so auch nicht vorgesehen hat. Wir sprachen gerade vom Verteidigungs- und Spannungsfall. Aber dieser hybride Angriff, der hier läuft, Friedrich Merz sagte vor kurzem auch, ja, Russland führe einen hybriden Krieg gegen uns und einen militärischen Krieg gegen die Ukraine. Darauf muss doch irgendwie eine Antwort gefunden werden. Ist das nicht ein bisschen kleinteilig, wenn man jetzt sagt, ja, das macht man bei uns trotzdem mit der Bundespolizei, oder muss man nicht grundsätzlich umdenken? Lassen Sie uns mal auf der juristischen Ebene bleiben. Dass es politisch gerade alles schwierig ist, ja, absolut. Aber wäre es nicht rechtlich jetzt eigentlich das Richtige zu sagen, die Bundeswehr soll auch dort dann eingreifen können?
Ich glaube, wir brauchen schnelle Antworten. Und schnelle juristische Antworten findet man im Grundgesetz und mit den drei Entscheidungen in diesem Bereich der Luftsicherheit, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat. Und da ist es ganz klar, dass die Abwehr von solchen unbewaffneten Drohnen, seien sie nun klein oder groß, die zu Spionagezwecken oder zur Disruption und Verunsicherung eingesetzt werden, das ist Gefahrenabwehr, und dafür ist glasklar die Polizei zuständig in Deutschland. Und es gibt eine sehr robuste, fähige Polizei auf Bundesebene. Das ist die Bundespolizei. Und insofern ist das nicht nur eine sehr gut gangbare Lösung, sondern es ist eben auch die einzig rechtlich zulässige in diesem Setting.
Wie soll denn die Zuständigkeitsverteilung dann laufen? Also nehmen wir an, so eine Drohne schwebt jetzt hier rüber und fliegt einmal quer über Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie das können, aber jedenfalls gab es ja jetzt schon Drohnensichtungen im Norden und im Süden. Wie läuft das dann, wie soll das dann ablaufen? Ist das dann wirklich schnell genug, um darauf zu reagieren, oder gibt es dann erstmal lange Telefonate, wer denn nun eigentlich was machen soll?
Das ist ja wieder eine erstmal tatsächliche Frage. Rechtlich kann man es, wie gesagt, glasklar regeln, dass der Bund dafür zuständig ist und die geborene Behörde dafür wäre die Bundespolizei. Aber klar, man braucht dafür ein Detektionssystem. Das ist technisch durchaus voraussetzungsvoll, weil wir mit potenziell 1 Million privater Drohnen, die zu allen möglichen Zwecken durch das Land fliegen, eben, sage ich mal, eine sehr unübersichtliche Lage heute haben, schon ohne russische hybride Angriffe. Aber im Zusammenhang mit hybriden Angriffen Russlands oder auch anderer Akteure braucht man ein Detektionssystem. Das ist technisch darstellbar. Und wenn man mit der Industrie redet, wird man hören, dass man die Technik hat, aber dass man eben auch die klare Zuständigkeit bisher vermisst. Also das heißt, wir müssen es rechtlich regeln, damit dann tatsächlich entschlossen und schnell gehandelt werden kann. Das tut man dann am besten eben nicht nur bundesweit durch eine Bundesbehörde, sondern man tut es am besten europaweit abgestimmt mit anderen Ländern. Denn wir sehen bei den Vorfällen in Oslo und in Kopenhagen, dass Drohnen sich eben sehr schnell bewegen, auch über Landesgrenzen hinweg. Und wenn man diese Detektion und ein sauberes Lagebild der Luftsicherheit generieren möchte, auch in diesem Bereich der Drohnen, dann braucht man da kompatible und gut miteinander kommunizierende Netzwerke, die über Landesgrenzen hinausgehen.
Ist das von Dobrindt jetzt für Mittwoch vorgesehene Bundespolizeigesetz, was dann im Kabinett sein soll, ein guter Aufschlag dafür?
Ich glaube, das wird nicht reichen. Man muss einfach diese Kompetenz beim Bund zusammenfassen. Ich spreche mich gar nicht dagegen aus, dass das dann flankiert werden kann von den Ländern. Aber Herr Dobrindt wird nicht drum herum kommen, klar einmal per Gesetz festzustellen und für alle nach außen klarzustellen, dass der Bund im Lead ist und die Verantwortung hat für diesen Bereich. Luftsicherheit ist ein Thema, das bundesweit geregelt werden muss, was man nicht auf die Länder übertragen sollte. Denn sonst entsteht einfach für das Bundesgebiet eine insgesamt sehr unübersichtliche Regelungslage und politisch auch eine massive Kakophonie, die wir genau jetzt beobachten können, die Tage.
Genau, die scheint mir ja doch auch ziemlich toxisch zu sein, denn wenn es um Angst in der Bevölkerung geht und wir dann eine Bundesregierung haben, die mit Landesfürsten darüber streitet, wer da nun was machen darf, wie groß schätzen Sie denn die Chance ein, dass es da zu einer Einigung kommen kann? Also würde Bayern jetzt dazu stimmen und sagen, ja gut, stimmt, das muss der Bund machen? Ich habe da so meine Zweifel.
Ich habe auch meine Zweifel, aber ich will ja nicht aufgeben, auch optimistisch auf unser Land zu gucken. Und man muss einfach sagen, dass diese Bedrohung durch die hybriden Maßnahmen, die ja über den Bereich der Drohnen hinausgehen, durch Desinformation und auch tatsächliche Sabotageaktionen, wie wir bei DHL-Flügen gesehen haben, es geht einfach um eine massiv ernste Bedrohungslage für unser Land. Und das muss über die Eitelkeiten von Ministerpräsidenten irgendwie hinausgehen. Also soll heißen, alle, die die Verantwortung sehen, müssen sich jetzt zusammenraufen und wirklich eine praktikable Lösung fernab von irgendwelchen Landeslogiken anstreben, damit wir hier besser werden. Und es ist wirklich so, diese Drohnen sind ja kein neues Phänomen der letzten Wochen. Wir sehen das seit Jahren und wir sehen auch die Provokationen Russlands seit Jahren. Und wir hätten vor 3-4 Jahren spätestens eine bundesgesetzliche Regelung schaffen müssen. Diese Kritik geht auch an die letzte Bundesregierung. Also ist jetzt nicht nur Herr Dobrindt an allem schuld, sondern auch damals hat man viele Sachen ignoriert. Aber jetzt kann man sie nicht mehr leugnen und deswegen sollten wir uns gemeinsam am Riemen reißen. Und ich kann nur sagen, wir stehen für konstruktive, gute, verfassungskonforme Lösungen bereit. Und ich glaube, als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt haben wir es auch grundsätzlich im Kreuz, da gute Antworten zu finden. Es gibt interessante Partner mit der Ukraine und Israel und vielen anderen Ländern. Aber wir haben auch eine gute eigene Industrie, die sehr gute Lösungen anbietet. Aber dafür muss der Bundesgesetzgeber jetzt in die Verantwortung gehen, eine klare Regelung schaffen und dann kann man das Problem tatsächlich unter die Füße bekommen.
Bevor das jetzt hier zu optimistisch wird, habe ich noch eine letzte Frage. Es ist schon angesprochen, das Grundgesetz kennt den Verteidigungs- und Spannungsfall als Vorstufe. Also ne, Spannungsfall ist ein bisschen weniger als der Verteidigungsfall. Und das hat ja dann Auswirkungen darauf, wie die Bundeswehr für Zivilschutzaufgaben zum Beispiel herangezogen werden kann. Sie haben jetzt eben schon gesagt, politisch ist es jetzt im Moment extrem schwierig, eins von beiden überhaupt festzustellen. Aber jetzt mal rein juristisch betrachtet, was würden Sie denn sagen? Wie nah sind wir denn am Spannungsfall?
Wir sind schon nah dran und wir merken ja alle, dass das näher an uns ranrückt. Und der geschätzte Kollege Kiesewetter artikuliert das ja auch offensiv, dass man über sowas reden muss. Und grundsätzlich verweigern wir uns solchen Diskussionen nicht. Aber wir sehen ja schon, wie schwierig es ist, 2/3 Mehrheiten für die Bundesregierung zu organisieren, wenn es darum geht, Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht zu nominieren, zu wählen. Und deswegen würde ich wirklich sagen, man macht einfach jetzt das, was naheliegend ist, was höchstrichterlich ausgeurteilt ist. Das ist ein einfacher und schneller und guter Weg. Und dann diskutieren wir die anderen Dinge danach. Denn es ist völlig klar, wir werden, selbst wenn wir dieses Drohnenproblem jetzt unter die Füße kriegen, sind wir mit vielen anderen Herausforderungen in den nächsten Jahren konfrontiert. Wir haben diese Desinformationskampagnen, wir sehen, darauf haben die Dienste gerade hingewiesen, die deutschen Nachrichtendienste, immer mehr sogenannte Wegwerfagenten, die geworben werden, um Sabotageaktionen durchzuführen. Wir sehen Angriffe auf die Verkehrsinfrastruktur, auf das Bahnnetz, auf große Industrieanlagen. Wir sehen das Ausspähen von kritischer Infrastruktur im Bereich der Strom- und Wasserversorgung. Und insofern wird viel zu tun bleiben in den nächsten Monaten. Und ich erwarte einfach von der Bundesregierung, aber auch vom Bundesinnenminister, dass er diese Dinge klar artikuliert und dass wir jetzt endlich aus dem Knick kommen und diese Dinge angehen. Wir müssen uns da besser aufstellen und die Zeitenwende muss innenpolitisch vollzogen werden, damit wir das Sicherheitsversprechen gegenüber der Bevölkerung auch einlösen können.
Herr von Notz, ganz vielen Dank.
Sehr gern, Herr Wiedewild. Alles Gute.
Tschüss.
Ciao. Danke Ihnen.
Wie meinen?
Europa ist knapp einer weitreichenden Überwachungsmaßnahme entgangen. So jedenfalls stellen es Kritiker dar. Die Rede ist von der Chatkontrolle. Eine Maßnahme, die auf einen dänischen Vorstoß zurückgeht und vorsieht, dass Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal automatisch Chats nach kinderpornografischen Inhalten absuchen müssen. Technisch genau nennt man das Missbrauchsdarstellung. Die Debatte erinnert ein wenig an einen zurückliegenden Streit, als Deutschland mit virtuellen Stoppschildern den Aufruf von Kinderpornografie im Internet verhindern wollte. Und damals gab es Protest, damals auch auf der Straße. Und es stand dann Law and Order gegen das Internet. Das Gesetz wurde wieder abgeschafft. Diesmal läuft es anscheinend ähnlich. Am Dienstag wollte der EU-Rat der Innen- und Justizminister abstimmen über diese Chatkontrolle. Doch daraus wird nichts. Wegen Deutschland. Nicht nur die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig spricht sich gegen die Chatkontrolle aus. Sie sagt, anlasslose Chatkontrolle, das massenhafte Scannen müsse tabu sein. Darauf habe sie in der Bundesregierung immer beharrt und dabei werde es bleiben. Ein deutlicher Wink Richtung CDU, die da nicht ganz so einig war. Jetzt sagt aber auch Unionsfraktionsvize Günther Krings, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die für eine Chatkontrolle aufgebrochen werden müsse, das sei kein Sicherheitsrisiko, sondern ein Sicherheitsgewinn. Irgendwie Töne, die ich so aus der Union bislang noch nicht gehört hatte. Was ist da los? Haben die Deutschen mit ihrem Datenschutz gerade die digitalen Bürgerrechte gerettet? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der es wissen könnte, mit Frederik Richter, dem Vorstand der Stiftung Datenschutz. Hallo Frederik.
Hallo, danke.
Ja, sprechen wir über die Chatkontrolle. Am deutschen Wesen mag die Welt genesen, kann man das so sagen? Haben Deutsche im Totalitarismus gestählte Datenschutzinstinkte jetzt eine Überwachungs-EU verhindert? Wie blickst du da drauf?
Also mit Sonderrollen ist das ja im europäischen Konzert immer so eine Sache. Aber wenn Deutschland hier eine Sonderrolle eingenommen hat, dann ist mir das als Datenschützer natürlich eigentlich ganz recht, weil wir ja hier so ein bisschen an Kerne des Datenschutzes rankommen, nämlich den Schutz gegen staatliche Übergriffigkeit, gegen staatliche Überwachung, also ein ganz grundsätzliches Thema im Datenschutz. Und natürlich machen die Skandinavier vieles richtig, wenn wir das so sehen in allen Politikfeldern, aber hier ist der Vorschlag vielleicht übers Ziel hinausgeschossen und deswegen bin ich hier ganz froh, wenn Deutschland da vielleicht vorangeschritten ist pro Datenschutz.
Lass uns über die Chatkontrolle selbst einmal sprechen. Was ist denn an dieser Chatkontrolle so problematisch. Immerhin wollen andere EU-Mitgliedstaaten das sehr gerne machen, um eben Missbrauchsdarstellungen aufzuspüren.
Nun gut, das Ganze erinnert ja ein wenig an die Vorratsdatenspeicherung, wo wir ja auch sehr grundsätzliche Debatten haben, wie das Verhältnis von Sicherheit oder zumindest angestrebter Sicherheit oder Dingen, die Sicherheit befördern können, sagen wir es noch diplomatischer, und der Freiheit und des Grundrechtsschutzes, wie man das austariert.
Und genau, also ganz kurz noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Vorratsdatenspeicherung, das ist die Debatte, die wir beide seit gefühlt 700 Jahren kennen. Da draußen nicht ganz so viele Leute. Also da ging es um die Speicherung von Verkehrsdaten. Also wer hat wann mit wem gesprochen und welche Internetseiten aufgerufen. Und das sollte gespeichert werden, um Terror zu bekämpfen, gegen Kinderpornografie vorzugehen etc. So, sorry, das müssen wir nur mal kurz einfügen, damit alle an Bord bleiben.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt eben einerseits Parallelen, andererseits Unterschiede. Und die Parallele zu dieser Vorratsdatendebatte ist halt, dass da auch eine Art allgemeine Speicherung angedacht war, um spezielle Fälle aufzuklären. Denn natürlich war es auch bei der Vorratsdatenspeicherung nicht so, dass man die gesamte Bevölkerung verdächtigte, Straftaten im Internet zu begehen. Aber um eben die das wohl tun, aufspüren zu können, wollte man die Daten aller speichern. So, hier ist es jetzt ja auch wieder so. Wir wollen in die Chats, oder nicht wir, der Vorschlag schlug vor, in die Chats aller hereinzugucken, um die finden zu können, die Böses im Schilde führen. Also ein genereller Ansatz, um spezielle Risiken aufzudecken. Der Unterschied nun ist, dass bei der Vorratsdatenspeicherung, wie du schon sagtest, es nur um die Verkehrsdaten ging, nur in Anführungsstrichen, nur um die Metadaten. Wer hat wann mit wem wie oft telefoniert? Bei der Chatkontrolle geht es ja sogar um die Inhalte dessen, was da kommuniziert ist. Also ein weitreichenderer Eingriff, weitreichender geht es dann eigentlich nicht mehr. Ich kann da nicht mehr privat kommunizieren. Und das ist halt nochmal ein großer Unterschied. Und letztlich ist es dieser Generalverdacht gegen alle, der uns Datenschützende, sage ich mal so stört, alle Privatsphäre, Freundinnen und Freunde. Und dann, was daraus folgen kann, nämlich eine Erosion des Vertrauens in moderne Kommunikationsmittel, vielleicht auch einschüchternde Effekte, dass ich eben meine anderen Grundrechte, es gibt ja nun nicht nur Datenschutz und das Sicherheitsbedürfnis, es gibt ja auch noch die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und alle möglichen anderen Dinge, die ich einem freiheitlichen Rechtsstaat tun will und auch unbehelligt tun können will. Und wenn ich eben das Gefühl habe, bei dem, was ich hier schreibe online, da kann jemand mitlesen von staatlicher Seite. Naja, dann überlege ich mir natürlich, was ich da reinschreibe, was ich da äußere. Also das kann zu einer Selbstzensur führen und das kann niemand wollen.
Jetzt ist das ja die deutsche Sicht, ne? Dieses Gefühl des Beobachtetseins, des Eingeschüchternwerdens, das ist ja auch ganz integraler Bestandteil unserer Datenschutzdogmatik. Aber in anderen europäischen Staaten hat man es jetzt ja anders gesehen und gesagt, unter anderem kann man ja argumentieren, naja Gott, also wir speichern jetzt ja nicht eure ganzen Unterhaltungen. Wir gucken nur mal kurz rein, machen einen Abgleich mit unserer Datenbank, in der dann bestimmte Missbrauchsdarstellungen vorhanden sind und schauen nach, ob da vielleicht was drin war. Stellen wir uns ein bisschen an?
Naja, ich sag mal, wir Deutschen sind natürlich geprägt durch die Historie. Wir haben zwei Diktaturen auf deutschem Grund erlebt, die mit Überwachung gearbeitet haben, die alle Daten, die sie hatten damals, genutzt haben, um besser zu überwachen, um besser zu kontrollieren die Bevölkerung, um besser Repression ausüben zu können. Und das prägt natürlich, auch wenn das andere Konstellationen waren, auch wenn das lange her ist. Aber wenn man den Gedanken hat, wenn wieder jemand in der öffentlichen Hand zur Macht käme, der Repression ausüben will, der überwachen will, der kontrollieren will. Wenn der dann auf große, große, intensive Datenbestände zugreifen kann, dann hätte er es viel leichter dabei. Und ich glaube, dieser Grundgedanke, der ist immer noch da und der macht uns besonders kritisch. Nicht uns alle, also nicht alle Deutschen haben ein gleiches Bild vom Datenschutz, aber doch eine Mehrheit, selbst wenn sie sich jetzt nicht mit Datenschutz beruflich befassen mag oder irgendwie idealistisch und aktivistisch engagieren mag, dann ist da doch so ein Kern bei uns allen, der sagt, Datenschutz ist wichtig in seinem Kern. Und ich glaube, das macht uns so ein bisschen besonders, das klingt jetzt komisch, aber es macht uns ein bisschen, sagen wir, eigenständig, neutraler formuliert, innerhalb des europäischen Konzerns, dass wir da immer besonders hinschauen. Das hat jetzt nichts mit Klugheit oder Weisheit zu tun, einfach mit, wie soll man sagen, Risikosensibilität, sagen wir so.
Ja, jetzt haben wir ja einen gewissen Wandel. Wir reden bei Datenschutz sehr, sehr häufig auch über Tech-Companies, über Facebook, Google und so weiter. Wir sprechen über die DSGVO. Auch die ist vor allen Dingen dann diskutiert, wenn es um Unternehmen geht, um private Akteure. Das scheint sich ja so ein bisschen gewandelt zu haben seit unserer Geburtsstunde des Datenschutzrechts im Volkszählungsurteil 1983, wo es damals ja auch um den Zensus ging, also um eine staatliche Maßnahme. Jetzt gibt es interessanterweise eine Untersuchung von der Bundesdatenschutzbeauftragten Luisa Specht-Riemenschneider, und die hatte eine Vorsorgeumfrage gemacht, wie die Deutschen denn zum Datenschutzrecht stehen. Vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen, um ein bisschen auszuleuchten, ob sich da vielleicht was gewandelt hat. Danach sind also 22% der Deutschen der Meinung, der Datenschutz sei positiv, was Luisa interessanterweise hervorgehoben hat. 37% empfinden Datenschutz als übertrieben bürokratisch oder gar als Illusion. Ja, Luisa sagte, 22% sehen es positiv. Müsste man nicht eigentlich sagen, knapp 80% sehen ihn nicht positiv?
Also ich sage mal, wenn eine Institution wie der Bitkom oder der Bundesverband der digitalen Wirtschaft oder andere, die eher kritisch dem Datenschutz und seiner Kodifizierung gegenüberstehen, wenn die so eine Umfrage gemacht hätten, hätten sie das vielleicht so gemacht, wie du es eben so gedreht hast. Sie hätten gesagt, 80% sind unzufrieden, mehr oder minder, mit dem Datenschutz in seiner heutigen Form. Nun leitet Luisa ja eine Aufsichtsbehörde im Datenschutz auf Bundesebene. Und da ist man ja, ich sag mal, wie bei der Stiftung Datenschutz in einer Art Tendenzbetrieb. Wir sind alle pro Datenschutz. Wir haben einen Grundbias. Wir haben eine Vorspannung zum Datenschutz hin. Und das führt natürlich dazu, dass wir das auch anders sehen. Und wir hoffen natürlich auf das Gute, wenn das Gute das ist, dass die Leute ein gutes Bild vom Datenschutz haben. Also wir wollen ja den Erfolg. Deswegen klammern wir uns vielleicht eher an dieses Fünftel, was schon den Datenschutz gut ansieht. Und diese 4/5, da müssen wir noch ganz viel tun, glaube ich.
Jetzt will die Koalition ja im Zuge der Staatsreform den Datenschutz, ich sag mal, ein bisschen zurückfahren, moderieren. Andreas Voskuhle, den zitiere ich an der Stelle immer sehr gerne, der sagt ja, wir haben es damit übertrieben. Warum glaubst du denn dann, die Leute brauchen noch Bekehrung, dass Datenschutz so wichtig ist?
Also, als wir den Koalitionsvertrag gelesen haben, da lasen wir ja nicht sehr viel Positives über den Datenschutz. Da wird er fast ausschließlich unter der Überschrift Bürokratieabbau geführt. Und es gibt Bürokratie abzubauen im Datenschutz, ja. Das ist völlig klar und das ist auch absolut möglich, auch unter dem europäischen Verfassungsrecht. Das sagen ja viele, wir können gar nichts ändern, das ist alles Grundrechtsschutz. Aber gucken wir doch mal rein in die EU-Grundrechtecharta. Da steht nichts von Dokumentationspflichten bis in die letzte Ecke. Da stehen ein paar Eckpfeiler drin. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, wir brauchen eine unabhängige Aufsicht, es muss ein Auskunftsrecht geben, ein Berichtigungsrecht. Also ein paar Dinge sind festgezurrt im europäischen Recht, die können wir auch nicht so leicht ändern oder vielleicht auch gar nicht ändern. Aber anderes können wir ändern. Und deswegen sind so Pauschalurteile schwierig, Datenschutz zu viel, Datenschutz zu wenig. Datenschutz muss differenzierter und besser werden. Aber weil dieses Image eben so ist, Datenschutz, das ist Bürokratie und das kann weg, das ist uns auch wiederum zu kurz gedacht. Deswegen wollten wir in unserer aktuellen Kampagne mal darauf hinweisen, worum geht's denn eigentlich im Datenschutz und worauf sollte es ankommen in einem demokratischen Gemeinwesen, nämlich auch darauf, nicht dem Individuum das alles als Selbstschutz überzuhelfen. Wir kennen das aus der IT-Sicherheit, da muss ich mich selber darum kümmern, dass ich ein anständiges Passwort habe. Das kann mir niemand abnehmen, kein BSI, keine öffentliche Hand. Aber im Datenschutz zu sagen, ihr könnt ja einwilligen, ihr könnt ja lesen, helft euch selbst, gebt halt nichts mehr preis im Netz, macht halt digitale Askese, das ist auch der falsche Weg. Da ist doch wirklich der demokratische Gesetzgeber, da ist die Exekutive bei der klugen, punktuell angemessenen, guten Durchsetzung gefordert. Das kann nicht die einzelne Person leisten. Darauf wollten wir so ein bisschen hinweisen unter diesem Eindruck, Datenschutz ist sowas Gestriges.
Friedrich, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Erläuterung.
Danke für die Einladung. Danke.
Die große, weite Welt.
Wir hatten ja zwischendurch mal die Sorge, Hendrik, dass wir zu viele US-Themen machen, weil das hat sich ja doch zwischendurch etwas gehäuft. Aber zuletzt haben wir, finde ich, weniger darüber gesprochen. Und das ändert ja nichts daran, dass die bedenklichen Entwicklungen jenseits des großen Teils hier doch weitergehen. Präsident Donald Trump sorgt nämlich in den USA wieder mal für Chaos, und zwar, weil er versucht, die Nationalgarde in mehrere US-Städten einzusetzen, und zwar gegen den Willen der Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten.
Ja, das Thema begleitet uns schon seit einiger Zeit, und ich erinnere mich, wir haben auch schon mal darüber gesprochen.
Ja, Folge 58 war es, habe ich natürlich nicht nachgeschlagen, sondern aus dem Kopf gewusst. Damals ging es los mit Los Angeles, wo Trump wegen Unruhen oder vermeintlicher, ja, faktisch stattfindender Unruhen, das muss man schon sagen, die Nationalgarde hinschicken wollte. Wir haben da schon gesagt, dass es vermutlich auch weitere Fälle geben wird, wo er die Grenzen seiner präsidialen Macht mal austesten will mit diesem Instrument. Und das ist jetzt auch der Fall. Die rechtliche Frage, unter welchen Umständen und ob überhaupt er das darf, haben wir damals schon mal ausführlicher besprochen. Also gerne nochmal in Folge 58 reinhören, wenn es interessiert. Wir werden das jetzt auch nicht alles wiederholen, deswegen nur mal ganz kurz. Normalerweise liegt die Kontrolle über die Nationalgarde bei den jeweiligen Bundesstaaten. Und erst wenn diese Einheiten föderalisiert werden, also unter Bundeskommando gestellt werden, dann kann der Präsident sie direkt einsetzen. Und genau das hat Trump damals in Kalifornien gegen den Widerstand von Gouverneur Gavin Newsom gemacht. Und jetzt will er die kalifornische Nationalgarde auch in Portland einsetzen und die texanische nach Chicago im Bundesstaat Illinois schicken.
Ja, das klingt alles schon relativ wild, dass er jetzt also bunt die Nationalgarden durchs Land schickt. Aber hat er nicht damals vor Gericht verloren?
Ja, also es ging ein bisschen hin und her, von einem Bezirksrichter im einstweiligen Rechtsschutz geblockt worden. Dann hat ein Berufungsgericht Trumps präsidiale Macht über die Nationalgarde vorläufig wieder in Kraft gesetzt. Anfang September hat jetzt der Bezirksrichter in der Hauptsache seine Entscheidung gefällt und dabei wiederum gegen Trump entschieden, weil eben die Entsendung von Nationalgardisten und Marines gegen das Posse-Comitatus-Gesetz, das hatten wir, glaube ich, auch damals schon besprochen in der Folge, verstoße. Also ein zentrales Gesetz, das den Einsatz des Militärs für polizeiliche Aufgaben im Inland untersagt.
Das heißt, das Vorgehen der Regierung ist rechtswidrig?
Nein, die Entscheidung hatte keine direkten Auswirkungen auf andere Staaten, da sie eben auf Kalifornien beschränkt war. Aber die in Richter Breyers Entscheidung verkündeten Grundsätze, also die Auslegung des Posse Comitatus Gesetzes und eben die Unterscheidung, was ist jetzt eine Strafverfolgungsmaßnahme des Militärs und was ist irgendwie so eine Schutzmaßnahme, die der Präsident vielleicht verlangen kann. Das ist wohl auch übertragbar auf andere Fälle, wie das, was sich jetzt ereignet, meinte zumindest kürzlich William Banks. Der ist emeritierter Rechtsprofessor an der Universität Syracuse und sagte das gegenüber NPR. Die Entscheidung sei ein Leitfaden, der einem anderen Ort wie Illinois sehr relevant, wenn nicht sogar entscheidend wäre. So, Illinois hat es nun getroffen, genau genommen Chicago, und in Oregon, wo ja die Stadt Portland ist, wo Trump auch die Nationalgarde hinschickt, da hat es nun schon eine gerichtliche Entscheidung gegeben und Trump hat wiederum verloren. Das ist aber noch nicht vorbei, denn die Regierung ist dagegen erstmal in Berufung gegangen.
Ja, ich kriege diese ganzen Ereignisse unter anderem durch meinen Twitter- oder X-Stream mit, wo dann schon die Rede war dass man also Richter impeachen müsste, wenn sie sich widerspenstig verhalten. Womit rechtfertigt Trump denn nun sein Vorgehen?
Ja, der malt das ja immer in sehr bunten Farben. Also er spricht von einer Invasion von innen, bezeichnet Städte wie Portland als Kriegszonen. Also es klingt bei ihm immer so, als würden da ständig die Gullideckel in die Luft fliegen und die Mülltonnen brennen und schreiende Menschen durch die Straßen rennen. Ich glaube, ganz so ist es nicht. Da komme ich aber gleich noch zu. Was ich auch noch bemerkenswert fand, der hat sich ja kürzlich seine US-Generäle, Militärgeneräle versammelt und das war ja diese denkwürdige Rede, wo Pete Hexas, sein Verteidigungs- oder Kriegsminister, wie es ja inzwischen heißt, irgendwie über fette Generäle gesprochen hat vor den Generälen. Und Trump hatte damals ja schon insinuiert, man könne ja eigentlich amerikanische Städte mal so als Übungsplätze fürs Militär benutzen. Vielleicht steckt das auch so ein bisschen dahinter. Seiner Meinung nach ist es eben so, dass die lokalen Behörden versagt hätten, dabei die Sicherheit zu gewährleisten. Und das müsse jetzt eben dann der Präsident, der starke Mann mit der Nationalgarde, erledigen. Außerdem hat er auch angedeutet, dass er sich notfalls sogar auf diesen ominösen Insurrection Act stützen würde, um Soldaten in den Bundesstaat schicken zu können, wo dort angeblich ein Aufstand passiere. So, bei Chicago stützte sie eben immer auf die hohe Kriminalitätsrate, bezeichnet das als ein Hüllenloch der Kriminalität. Die Statistiken geben das eben nicht ganz her, weil die verzeichnen sogar einen Rückgang der meisten Verbrechen, einschließlich auch Tötungsdelikten. In Portland wiederum dürfte ein wesentliches Motiv der Regierung jetzt auch sein, dass vor der Einwanderungsbehörde ICE, also die sehr umstrittene Behörde, die Trump ja auch zur Massenabschiebung instrumentalisiert, dass es da eben immer wieder Proteste gibt. Im Juni ging es da ziemlich hoch her. Da musste die Polizei dann auch verstärkt einschreiten. Es kam immer mal wieder zu Zusammenstößen. Und auch am Wochenende versammelten sich wohl größere Menschenmengen vor der Einrichtung und Bundesbeamte wehrten sich dann mit Tränengas.
Warum greift Trump denn überhaupt auf die Nationalgarde von Kalifornien zurück, um in Oregon für Ruhe zu sorgen? Also die haben doch selbst eine, oder nicht?
Ja, das fragt man sich, wenn man da drauf guckt. Der Witz daran ist, dass ein Gericht in Oregon ihm das in einer einstweiligen Verfügung von Samstag, also relativ aktuell, verboten hat. Da stand nämlich schon mal drin, dass er die Nationalgarde des Bundesstaats nicht einsetzen dürfe dafür. Und dann hat die Regierung gesagt, okay, dann nehmen wir halt eine andere. Hat ja damals mit Kalifornien so gut funktioniert. Und haben dann jetzt gesagt, gut, dann machen wir es mit der kalifornischen Nationalgarde.
Ja, das einzig Gute daran mag ja sein, dass Trump sich offenbar nicht einfach über dieses Urteil hinwegsetzt, sondern an ihm vorbei schlawinern möchte. Aber das wird doch wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
Nee, es gab nämlich auch dann eine zweite Anordnung von der zuständigen Bundesrichterin. Die hat am Sonntag nochmal eilig dann eine 30-minütige Anhörung angesetzt, in der sie auch wieder relativ hart ins Gericht gegangen ist mit den Regierungsvertretern und hat dann auch die Entsendung der kalifornischen Truppen nach Portland rechtlich zumindest gestoppt. Sie wies auch noch darauf hin, dass die Anordnung von Samstag, also ihre vorige, auf ihrer Feststellung beruhe, dass eben der Präsident mit der Entsendung der Truppen auf Bundesebene seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschritten habe, weil die Proteste in Portland schon keine Aufstandsgefahr darstellten, die er eigentlich bräuchte. Das heißt, es ist im letzten Endes egal, welche Nationalgarde er nimmt, das ist immer noch verboten, sagt sie. Und jetzt hat natürlich die Regierung dagegen Berufung angelegt und das zuständige Berufungsgericht hat jetzt für Donnerstag US-Zeit, also irgendwann aktuell jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was die Zeitverschiebung dahin ist, eine Anhörung angesetzt und wird dann darüber beraten. Allerdings sind die Truppen nach einem CNN-Bericht von heute Morgen schon vor Ort. Also Trump macht vorerst einfach mal weiter. Ja. Der Verfassungsrichter Banks, den ich eben schon zitiert hatte, sagt dazu, die Möglichkeit, dass sie sich, also die Regierung, sich einer Anordnung eines Bundesgerichts widersetzen, ist sehr besorgniserregend. Das ist unser Rückhalt. Das ist es, was wir in den Vereinigten Staaten haben, um unsere Demokratie aufrechtzuerhalten.
Okay, es wird also spannend. Das wäre dann die heute Abend, Spätabend, Nacht so, in der sich diese Frage klärt. Jetzt mal unterstellt, es gäbe in den Städten ein Problem mit der Rechtsdurchsetzung, wie Trump behauptet. Hilft dann der Einsatz der Nationalgarde überhaupt?
Nee, eigentlich nicht. Also in meinen Augen ist das so eine absolute Show of Force, wie man so schön sagt. Also er will einfach mal so seine Macht demonstrieren, sich als starker Mann gerieren, ohne dabei wirklich was an möglichen Missständen zu ändern. Also die Gouverneure der Bundesstaaten und auch die Lokalen, also Bürgermeister etc. von den Städten, die betroffen sind, die sagen auch mal, wir brauchen keine Nationalgarde, hier gibt es auch keinen Ausnahmezustand. Es mag irgendwie Kriminalität geben und es gibt auch mal Demonstrationen, aber das haben wir schon im Griff. Also das ist ja alles nichts Außerordentliches, weshalb es das Militär einrücken müsste. Und der Verfassungsrechtler Banks sagt auch, dass die Nationalgarde keine Polizeibefugnisse habe. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also die dürfen auch gar niemanden verhaften. Die dürfen nicht mal die Verkehrskontrollen machen. Im Grunde dürfen die eigentlich nur da rumlaufen und so ein bisschen einschüchtern und ansonsten vielleicht ein bisschen lauparken oder so. Also es ist alles eher symbolisch als praktisch wirklich hilfreich.
Und was vermutest du, will Trump dann erreichen?
Also ich sehe das ganz klar da als einen weiteren Test, wie weit er gehen kann, wie weit er seine präsidiale Macht ausdehnen kann. Und auch mal wieder die Frage, ob er sich dann Gerichtsentscheidungen beugen muss oder sich einfach darüber hinwegsetzen kann. Das ist ja auch was er immer mal gerne mal schaut, was man da so versuchen kann. Ich denke, vor allem geht es aber darum, dass er einen Präzedenzfall schaffen will. Also dass er diesen Ausnahmezustand, den er jetzt immer wieder so zumindest verbal also dafür heranzieht, dass er das normalisieren will. Man muss sich einfach vorstellen, der US-Präsident schickt das Militär in Städte, wo ihm irgendwelche Zustände nicht passen. Und da laufen dann schwer bewaffnete Soldaten über die Straßen, was eigentlich in den USA No-Go ist. Also da gibt's eigentlich ganz strenge Maßstäbe dafür, dass das Militär im Inland nichts verloren hat, außer bei Katastropheneinsätzen, ähnlich auch wie bei uns. Und das ist natürlich jetzt hat man das alles schon mal gesehen, die Leute kennen diese Bilder und dann ist es vielleicht beim nächsten Mal gar nichts Besonderes mehr, wenn Trump wieder mal beschließt, dass er irgendwo Leute mit Maschinengewehren hinschicken möchte. Deshalb sind auch viele amerikanische Juristen alarmiert. Alex Reinhardt, Verfassungsrechtler in New York, fragte auch gegenüber NPR, ob Trump eine Niederlage vor Gericht überhaupt respektieren oder sie nicht sogar als Vorwand nutzen würde, um noch autoritärer zu regieren. Dazu auch noch ganz interessant The Atlantic, das Magazin, packen wir euch übrigens auch alles in die Shownotes, dieser Artikel, die ich hier zitiere, zitiert den Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, einen Demokraten, der argumentierte, dass Trump die Anwesenheit von bewaffneten Soldaten unter seinem direkten Kommando rechtfertigend normalisieren will. Trumps Einsätze der Nationalgarde seien zwar ungeschickt, heißt es weiter im Artikel dann, lassen sich aber am besten als Versuch verstehen, das Gefühl der Nation zu untergraben, dass ein solcher Einsatz von Militärs inakzeptabel ist. Damit würde er auch das untergraben, was von Amerikas kulturellem Bollwerk gegen Tyrannei übrig geblieben ist. Und dann habe ich auch noch mitgebracht Stephen Vladeck, einen Juraprofessor von der renommierten Georgetown University, der prognostizierte gegenüber NPR ebenfalls, früher oder später werde sich der oberste Gerichtshof mit der Frage befassen müssen, welche Umstände so ein militärisches Eingreifen in amerikanischen Städten rechtfertigen könnten. sagte, Zitat, wir hatten 230 Jahre lang das Glück, uns keine Gedanken darüber machen zu müssen, wo die Grenzen zwischen zulässiger und unzulässiger Anwendung dieser Befugnisse verlaufen. Dieses Glück, sagt er, ist nun vorbei und jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angelangt, an dem sich die Frage stellen wird, haben die Gerichte die Befugnis, eine Grenze im Sand zu ziehen? Und wenn ja, wo liegt diese Grenze? Also, es steht ein bisschen spitz auf Knopf, würde ich sagen. Man muss jetzt halt abwarten, wie das weitergeht. Es lässt jedenfalls erahnen, dass es auch bei diesen Tests, die Trump jetzt momentan wieder mal macht, nicht bleiben wird. Aber wir bleiben da für euch dran.
Das pralle Leben.
So, wir machen jetzt einen kleinen thematischen Bruch vom Schutz der Demokratie und martialischem Auftreten von Streitkräften im Inneren. Kommen wir zum Schutz der Verbraucher, um den sich diese Woche der Bundesgerichtshof kümmern musste. Max, was gibt es da Neues?
Ja, es gibt zwei Entscheidungen zum Verbraucherschutz. Eine davon ist allerdings nur eine vorläufige, denn der BGH legt nach Luxemburg zum EuGH vor. Und dabei geht es um die spannende Frage, ob Daten tatsächlich ein Zahlungsmittel im 21. Jahrhundert sind. Viele würden das jetzt vielleicht intuitiv bejahen. Du nickst auch mit dem Kopf, Henrik.
Ja, weil ich diesen Spruch so oft gehört habe, wir zahlen mit unseren Daten. Ich habe mir gedacht, so, es wäre schön, wenn ich mit meinen Daten zahlen könnte, aber wenn ich ein Brötchen kaufen will, muss ich dafür immer noch Euros auf die Theke legen.
Ja, auf diese Unterscheidung kommen wir nämlich jetzt, weil für uns Juristen ist ja zwar nicht mehr unbedingt nur bares Wares, aber zumindest irgendwie digitales Geld, was auch immer, sollte es ja schon noch sein, also eine Währung. Ob das so bleibt, das wird jetzt aber der BGH klären müssen, denn die Verbraucherzentrale, also der Bundesverband der Verbraucherzentralen, verklagt Facebook, weil auf dessen Website, zumindest 2015, darauf bezieht sich dieser Rechtsstreit, die Aussage stand, Facebook ist und bleibt kostenlos. So, also natürlich so gemeint, dass man dafür nicht mit Geld bezahlt, um sich dann ein Konto anlegen zu müssen. Der Verbraucherverband meint aber, das sei irreführend, denn Nutzer würden natürlich bezahlen, indem sie ihre persönlichen Daten preisgeben, die Facebook ja dann auch kommerziell verwertet, wiederum für Werbung nutze. Und deshalb handelt es sich um eine Form der Gegenleistung, sodass in Wahrheit gar keine kostenlose Leistung vorliege. Und deswegen hat der BGH jetzt diese Frage dem EuGH vorgelegt, also ob der Begriff der Kosten, also es dreht sich um die EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und da gibt es diesen Begriff der Kosten, ob das auch die Preisgabe personenbezogener Daten meinen kann und die Einwilligung in ihre Nutzung zu kommerziellen Zwecken.
Also letztendlich eine Frage des Verbraucherrechts und unlauterer Werbung, wenn man so will, wenn jemand sagt, das ist kostenlos und will dafür die Daten haben. Wie haben das denn die Vorinstanzen jetzt gesehen?
Die haben den Unterlassungsantrag bisher abgelehnt, also von der Verbraucherzentrale. Und die Begründung war, dass sich diese Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, das eben erkennbar auf Sachverhalte beziehe, in denen tatsächlich versteckte Kosten im Sinne mittel- oder unmittelbarer Zahlungspflichten oder pekuniäre Belastungen für den Verbraucher entstünden. Der Begriff der Kosten, haben sie gesagt, sei zwar weit auszulegen, es müsse sich aber um wirtschaftliche Belastungen des Verbrauchers im Sinne einer echten Vermögensbeeinträchtigung handeln. So, und ein irgendwie geartetes Entgelt oder Gegenleistung anderer Art, wie zum Beispiel, wenn ich meine personenbezogenen Daten an ein Unternehmen gebe, das sei eben nicht ausreichend, denn die beeinträchtigen ja nicht meine materiellen, sondern nur meine immateriellen Interessen, also konkret das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Heute, habe ich mir auch nachgeschaut, bietet Facebook ja explizit ein Bezahlmodell auch an, was allerdings nicht die Abgabe von Daten verhindert, sondern nur eine werbefreie Version ermöglicht. Dann kriegt man keine Werbeanzeigen geschaltet. Und auf seiner Startseite wird, zumindest habe ich das nicht gefunden, heute nicht mehr mit Kostfreiheit geworben. Aber unter dem Hilfebereich von Facebook heißt es, zur Frage, ist die Nutzung von Facebook kostenpflichtig? In der Region Europa kannst du ein Abo für werbefreie Nutzung abschließen. Also da steht nur weiter, für die Nutzung von Facebook erheben wir keine Gebühren. Werbetreibende zahlen aber für die Schaltung von Anzeigen und Produkten der Unternehmen. So können wir für Facebook für alle verfügbar machen, ohne für den Zugang eine Gebühr zu erheben. Also es liest sich immer noch so nach dem Motto, wir sind kostenlos. Allerdings hat man jetzt, glaube ich, auf diese prägnante Werbeaussage verzichtet. Fun Fact zu dem Thema übrigens, es gibt einen ähnlichen Streit, der jetzt auch beim BGH liegt. Da geht es aber nicht um ein großes soziales Netzwerk, sondern um einen großen Lebensmitteldiscounter, um Lidl.
Jetzt sagst du mir, ich kann meine Brötchen doch mit Daten bezahlen.
Jetzt kommen wir nämlich wieder zum ursprünglichen Punkt zurück. Nein, das kannst du immer noch nicht. Also wir müssen da wohl weiterhin die Scheine oder die Karte auf den Tisch legen. Aber es gibt diese Lidl-Bonus-App. Und der BGH muss jetzt darüber entscheiden, ob die Nutzung der Lidl-Bonus-App als kostenlos bezeichnet werden darf, obwohl Kunden auch da eben personenbezogene Daten in irgendeiner Weise preisgeben müssen. Also ich vermute mal, also die Entscheidung sollte eigentlich anstehen, aber ich vermute, es ist gut möglich, dass man jetzt erstmal auf die Antwort aus Luxemburg auf diese Facebook-Vorlagefrage wartet, um das dann abzuschließen.
Kommen wir aber noch zu dem, was schon entschieden ist. Der BGH hat ja Verbraucherzentrale ja in einem anderen Streit heute Morgen Recht gegeben. Worum ging es da?
Ja, da ging es um Preiswerbung, und zwar beim, wir waren ja gerade schon bei dem Lebensmitteldiscounter, jetzt geht's um Netto. Und diese Preiswerbung ist nun unzulässig, sagt der BGH. Hintergrund ist, also jeder wird das wahrscheinlich kennen, der nicht diesen magischen deutschen Aufkleber keine Werbung auf seinem Briefkasten hat, der kriegt ja öfter mal diese Angebotsplättchen eingeworfen. Und da wird dann ja oft so geworben, auch von verschiedenen Supermärkten, wie unter anderem hier bei Netto. Der bewarb eine Packung Kaffee unter der Angabe des, das ist ein bisschen kompliziert, des aktuellen Verkaufspreises, das waren 4,44 €, und eines weiteren kleingedruckten Preises von 6,99 €. Und dann stand daneben die Preisermäßigung in Prozent, -36%. Ich gucke also als Verbraucher da drauf und denke mir, okay, das ist jetzt 36% günstiger, super.
Jetzt zuschlagen, Schnapper.
Jetzt zuschlagen, genau. Wer weiß, wann es mal wieder so günstig wird. Das ist aber so ein bisschen die Falle an der Sache. So, hinter der Preisangabe von 6,99 € ist dann nochmal eine hochgestellte Ziffer 1 zu sehen in diesem Prospekt. Und die verweist auf den am Seitenende stehenden und in kleiner Schriftgröße gehaltenen Text: bisheriger 30 Tage Bestpreis außer Doppelpunkt und dann der Name des beworbenen Kaffeeprodukts, 4,44 €. So, also tatsächlich war es jetzt hier so, dass der Kaffee in der Vorwoche zwar einen Preis von 6,99 € hatte, in der davorliegenden Woche aber schon mal einen Preis von 4,44 € gehabt hatte.
Das versteht doch kein Mensch. Also wenn ich mir das jetzt durchlese und dann nochmal gucken muss, dann sind da drei Preise, also mich überfordert das als Verbraucher. Erstmal klingt das so, als hätte man eine riesige Preissenkung, und das liegt dann nur daran, dass man den Preis vorher einmal kurz hochgeschraubt hat. Das haben wir doch alles im Grunde schon mit Mondpreisen gehabt, und ich dachte, das wäre alles längst verboten.
Ja, das ist auch verboten, sagt der BGH, und zwar nach der Preisangabenverordnung. Danach sind nämlich Unternehmen verpflichtet, bei jeder Werbung mit Preisermäßigungen den vorherigen Preis anzugeben. So, der vorherige Preis meint dabei, so heißt es, den niedrigsten Preis, den es innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor der Reduktion angewandt hat, das Unternehmen. Frage ist jetzt also, ob es ausreicht, den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage nur im Kleingedruckten unten anzugeben, während als Referenz für die hervorgehobene Preisreduzierung, sei es jetzt durch prozentuale Angaben oder Worte wie Preishighlight, ein anderer, insbesondere der zuletzt geforderte, also der höhere hier von 6,99 € waren es, den anzugeben. Und genau, der EuGH hatte im vergangenen Jahr schon mal so ein Verfahren zu entscheiden. Da ging es um Aldi Süd und hat da gesagt, dass Werbeaussagen wie Preishighlight immer auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage bezogen sein müssten und Rabattprozentangaben auch auf dieser Grundlage berechnet werden müssen. Also es reicht nicht, den Referenzpreis dann nur in einer Fußnote zu nennen und sie sonst auf den höheren alten Preis zu beziehen für diese prozentuale Preiswerbung, sondern man muss das schon transparent machen, dass es eben auch vorher schon mal so günstig war. Und jetzt sagt eben der BGH im Anschluss daran, dass für den Käufer bei dieser Darstellung, und schließt sich damit auch an Hendrik Widowild an, aus der Preisanzeige nicht hinreichend klar geworden sei, dass sich die dargestellte Preisermäßigung auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage beziehe.
Das ist natürlich ein erhebender Schluss für diesen Podcast, dass der BGH mir recht gibt, wenn auch nur implizit. Und er hat ein Herz für uns kleine Verbraucher. Das ist ja auch irgendwie ganz, ganz schön. Und damit können wir eigentlich nur noch enden mit einer sehr guten Nachricht für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden jetzt nicht noch durchtanzen, wie man einen Veggie-Burger bezeichnen darf. Stattdessen gehen wir raus, die Musik kommt rein. Ihr könnt uns Feedback geben für unseren Podcast, entweder in eurer Podcast-App, die ihr benutzen wollt, auf Social Media oder unter gerechtigkeit-loseblatt@njb.de. Und bis dahin bleibt nur noch eins zu sagen, bleibt uns gewogen.
Ciao.